War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, kleine und große Entdecker. Heute öffnen wir eine alte Haustür in den Staat New York. Drinnen warten zwei Schwestern, ein dunkler Märzabend und Klopfgeräusche, die niemand erklären kann. Fertig für ein Flüstern aus der Vergangenheit?
Man hört Herzen klopfen, fast so laut wie das Holz. Zwei Kinder zwischen Spaß und Furcht, zwischen Mut und Unsicherheit. Diese Geschichte ist geheimnisvoll, staunenswert und behutsam erzählt. Spannend für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zugleich.
Es beginnt mit einem Geräusch, das an der Wand antwortet, als hätte das Haus Ohren. Bald strömen Nachbarn herbei, später ganze Städte. Und irgendwo in einem großen Saal wird es so still, dass jedes Klopfen wie ein Donnerschlag wirkt.
Warum fesselt das Kinder besonders? Weil hier Mut und Einfallsreichtum blitzen. Und weil Fragen mächtig sind. War das ein Trick? War es Glaube? Oder beides? Diese Reise ist für neugierige Köpfe jeden Alters gemacht.
Jemand, der diese wunderbare, wahre Geschichte mit Wärme und Klarheit entfalten kann, wartet schon. Er kennt das Knarren der Dielen und das Rascheln alter Zeitungen.
Dann öffnen wir die Tür zu jener Nacht. Lieber Geschichtenerzähler, nimm uns mit in das Farmhaus, in dem alles begann.
Hightsville, im Staat New York, am 31. März 1848, spät am Abend. Die Kälte steckt im Gebälk. Das kleine Farmhaus der Familie Fox atmet durch jede Fuge. Ein Windstoß, ein Klirren der Fensterscheibe und dann ganz deutlich ein Klopfen. Einmal. Pause. Noch einmal. Die jüngere Tochter Kate, etwa 11 Jahre alt, hält die Luft an. Neben ihr sitzt ihre Schwester Margaret, noch keine 16. Ihre Mutter Margaret und der Vater John lauschen. Das Geräusch kehrt wieder, so genau getaktet, als hätte es einen Willen. In der Stille beginnt ein seltsamer Dialog, ohne Worte. Klopfen dort, klatschen hier und wieder klopfen. Der Raum fühlt sich an wie eine große Trommel, die auf Antwort wartet. Eine kindliche Mischung aus Schreck und Kichern liegt in der Luft. Doch das Haus bleibt ernst. Es antwortet weiterhin. Bald füllt sich die Stube mit Nachbarn. Mützen, Schals und neugierige Blicke. Jemand zählt leise mit. Das Klopfen scheint auf Fragen zu reagieren. Ein Schlag für Ja, zwei für Nein. So ordnen es die Erwachsenen an. Jemand nennt nacheinander Buchstaben. Und bei bestimmten Buchstaben ertönt ein Schlag. So entsteht ein Alphabet aus Lauten. Die beiden Mädchen lernen schnell, wie man fragt, ohne ein Wort zu sagen. Es ist, als sei im Haus ein unsichtbarer Telegraph entstanden, der nicht mit Drähten arbeitet, sondern mit Geduld und Mut. Während die Flamme der Öllampe flackert, erzählt das Klopfen kleine Dinge. Anzahl der Kinder im Haus, Namen, banale Details. Gerade genug, um ein Raunen durch die Menge zu schicken. Mit jeder Nacht wird es strukturierter. Die Kinder klopfen ein Muster, das aus Zählen und Warten besteht. Sie geben dem unsichtbaren Partner einen Spitznamen, halb frech, halb ehrfürchtig. Gerüchte laufen schneller als Pferde. Von einem reisenden Händler ist in der Nachbarschaft die Rede, von einem Unrecht, von einem Flüstern im Keller. Manche graben später im feuchten Boden und finden ein paar Knochenfragmente. Ob menschlich oder nicht, bleibt umstritten. Wichtig ist, das Dorf hat nun eine Geschichte, an der es sich wärmt. Und die Schwestern stehen im Mittelpunkt. In ihren Gesichtern mischen sich Stolz und Beklemmung. Aus einem Familienrätsel ist ein öffentlicher Magnet geworden. Rochester, wenig später. Die ältere Schwester Lea, bereits erwachsen, holt die Mädchen zu sich. Sie organisiert, schreibt Briefe, plant Termine. Der Name der Familie wandert durch Zeitungen. An Frühstückstischen werden die Klopfzeichen nacherzählt. In einer Zeit, in der der Telegraph gerade die Welt verkabelt, klingt die Idee verführerisch. Nachrichten aus einer anderen Sphäre, so klar wie die Punkte und Striche eines Funkens. Karten werden gedruckt, Einladungen verschickt. Aus dem Wohnzimmer wird eine Bühne und die Stadt, offen für Neues, öffnet ihre Türen. Corinthian Hall in Rochester, Im Herbst 1849, reihenweise Stühle, gespannte Gesichter, ein Summen vor der Stille. Wenn Kate und Margaret die Bühne betreten, wird es so ruhig, dass selbst das leise Atmen zählt. Wieder Fragen, wieder Klopfen, nur lauter, klarer, wie von einer unsichtbaren Hand, die das Holz des Saales als Trommel benutzt. Skeptische Augenbrauen heben sich, gläubige Hände falten sich, Zeitungen berichten vom Erstaunen der Menge. Ein einfaches Muster aus Schlägen hält eine Stadt im Bann, und die beiden Jugendlichen in schlichten Kleidern werden zu Symbolfiguren einer Bewegung, die bald weit über den Atlantik schwappt. Salons und Wohnzimmer werden zu kleinen Experimentierlaboren. Man spricht von Medien, Menschen, die vermeintlich zwischen Welten vermitteln. In Boston, New York, London, überall sitzen Gruppen an runden Tischen, zählen Schläge, legen Alphabetkarten aus. Oft sind es Frauen, die den Ton angeben und plötzlich vor Publikum sprechen dürfen. In einer Gesellschaft, die sie selten auf Bühnen lässt, ist das ein neues Fenster. Die Klopfzeichen reisen schneller als Postkutschen. Ein fröhliches Lachen hier, ein ergriffenes Nicken dort. So pflanzt sich die Sache fort, Malgrad um Malgrad feiner, von Haus zu Haus, von Hoffnung zu Hoffnung. Mit dem Erfolg kommen Prüfungen. Ärzte, Professoren und Bühnenkünstler wollen wissen, woher die Schläge kommen. Man klemmt die Mädchenfüße fest, bittet sie, auf Polstern zu sitzen, verlegt die Vorführungen in andere Räume. Mal verstummen die Klopfzeichen, mal kehren sie eindrucksvoll zurück. Ein Katz-und-Maus-Spiel entsteht. Bühnenkünstler demonstrieren unerwartete Wege, Töne aus unscheinbaren Körperstellen zu holen, etwa aus Gelenken. Manche Untersuchungen sind sorgfältig, andere voreilig. Wie in vielen Zeiten prallen Wunsch und Skepsis aufeinander. Laut, leise, wieder laut. New York, große Häuser, Gaslicht an hohen Decken. Termine füllen die Kalender. Die ältere Schwester Lea verhandelt, plant, schützt ihre jüngeren Geschwister und drängt sie, dem Andrang standzuhalten. Eintrittskarten werden verkauft, Zeitungen berichten weiter, mal staunend, mal scharf. Zwischen Proben, Briefen und Bahnhöfen bleiben Kate und Margaret, die als Kinder begannen, nun junge Frauen, die im Rampenlicht leben. Ihre Gesichter wirken oft müde. Doch kaum setzt sich eine Runde in einem Hotelzimmer, kehrt die konzentrierte Stille zurück. Und dann wieder das Klopfen. Im Dorf kursiert weiter die Geschichte vom reisenden Händler. Manche graben im Keller des Hauses, andere Jahre später in Mauern und Nischen. Es tauchen Knochenfragmente auf, doch ob sie wirklich zu einem vermissten Menschen gehören, bleibt ungeklärt. Historiker verweisen darauf, dass die Belege widersprüchlich sind. Sicher ist nur, der Mythos nährt die Sehnsucht nach Gewissheit. Und das Klopfen, das die Welt bewegt, erhält einen düsteren Schatten, der aus Gerüchten gewoben ist. Die Geschichte wächst, nicht nur durch Fakten, sondern auch durch das, was Menschen einander erzählen. Die Jahre zehren an den Schwestern. Termine, Zweifel, Erwartungen. Mal tragen Applaus und Dankesbriefe, mal drückt der Spott. Spannungen in der Familie flackern wie Kerzen im Zugwind. Die jungen Frauen, die einst im Wohnzimmer spielten, spüren nun das Gewicht eines Weltrummels, der aus einer kindlichen Nacht erwuchs. In leisen Momenten liegt Müdigkeit über allem, in hellen Momenten wieder Staunen über das Eigenleben einer Geschichte, die niemand mehr ganz steuern kann. Mit den Jahrzehnten breitet sich der Spiritualismus weiter aus. Besonders nach großen Verlusten suchen viele Menschen Trost in runden Tischen und feierlichen Sitzungen. Manche finden Hoffnung, andere geraten an Betrüger. Zwischen Trauer und Vertrauen entstehen Räume, in denen Fragen erlaubt sind, die sonst niemand zu stellen wagt. Zeitungen berichten über Erlebnisse, über Enthüllungen, über neue Medien. Die Bewegung beginnt, mehr zu sein als die Geschichte einer Familie. Sie wird zu einem Spiegel für Sehnsüchte und Zweifel eines Jahrhunderts. Bühnenkünstler und Forscher führen vor, wie täuschend echte Klopfgeräusche entstehen können. Gelenke an Zehen, Füßen oder Knien lassen sich trainieren, um scharfe, trockene Schläge zu erzeugen. Mit Schuhen auf Holz, mit Bänken, die hohl klingen, wird der Ton größer, als er eigentlich ist. Manche Vorführungen entlarven Schummelei, andere zeigen nur, was möglich wäre. Die öffentliche Debatte glüht. In Leserbriefen prallen Überzeugungen aufeinander. Für die einen ist es Trost, für die anderen Täuschung und für wieder andere ein Rätsel, das klug geprüft werden muss. New York, im Oktober 1888. In einer großen Halle tritt Margaret Fox vor ein Publikum und erklärt, wie sie Klopfgeräusche erzeugen konnte. Sie spricht über das Anspannen und Lösen von Gelenken in den Füßen, über Schläge, die durch Holz weitergetragen werden. Vor Augen der Menge demonstriert sie Töne, die vielen seit Jahren als Stimmen jenseits der Welt galten. Zeitungen drucken ihre Worte. Für manche bricht in diesem Moment ein Turm zusammen, der aus Glauben gebaut war. Für andere bleibt die Antwort zu einfach. Der Saal atmet aus, als wäre eine lange Spannung mit einem einzigen Klang gelöst. Die Meldung verbreitet sich schnell, doch die Bewegung hält nicht inne. Viele Anhänger sagen, dass die Klopfzeichen ihnen geholfen hätten, Trauer zu tragen, unabhängig davon, wie sie entstanden seien. Spirituelle Zirkel treffen sich weiter. Manche Kirchen entstehen aus dieser Strömung. Andere wenden sich enttäuscht ab. Aus einem einzelnen Haus in Hightsville ist ein weltweites Gespräch geworden, das mit einer Enthüllung nicht verstummt. Es verlagert sich, verwandelt sich, sucht neue Formen. Ein Jahr später nimmt Margaret einen Teil ihrer Aussagen zurück. Warum? Darüber streiten Biografen. Vielleicht war es Druck, vielleicht Geldnot, vielleicht Reue, vielleicht eine Mischung aus allem. Sicher ist, das Leben der Schwestern endete schlicht nicht im Glanz eines Theaters. Ihre Namen bleiben dennoch verbunden mit einer Idee, die größer wurde als sie selbst. In den stillen Räumen ihrer letzten Jahre kehrt ein anderer Ton zurück. Die leise Normalität nach einem Sturm. Wie konnte ein kleiner Körper so große Töne machen? Gelenke können wie winzige Schlagzeuge arbeiten, wenn man sie präzise anspannt. Trifft dieser Schlag auf Holz, entsteht ein kurzes, trockenes Knacken. Ein Hohlraum, ein Tisch, eine Bühne, all das wirkt wie ein Verstärker. Wer nicht weiß, woher der Impuls kommt, hört nur den lauten Effekt. Viele Untersuchungen beschreiben genau das. Körperliche Tricks, verstärkt durch Räume aus Holz. Und doch bleibt neben der Technik die Macht der Erwartung. Wenn ein Saal den Atem anhält, wird eine Stecknadel zum Trommelschlag. Der Spiritualismus öffnete ungewollt auch andere Türen. Frauen traten als Medien auf, sprachen öffentlich, organisierten Treffen. Manche, die für Abschaffung von Sklaverei oder für Frauenrechte eintraten, fanden in diesen Kreisen Zuhörer. Ein Wohnzimmer wurde zur Bühne, eine Botschaft zur Brücke. So verwoben sich gesellschaftliche Bewegungen mit dem Klopfrhythmus aus Hightsville. Stimmen, die sonst kaum gehört wurden, fanden eine Form, in der sie Gewicht bekamen. Das Haus von Hightsville veränderte im Lauf der Jahre sein Gesicht. Mauern wurden versetzt, Bretter abgetragen, Wege verlegt. Was blieb, war weniger Stein als Erinnerung. In Orten, an denen sich Spiritualisten trafen, erzählte man die Geschichte weiter, als würde jedes neue Treffen eine Kerze im alten Fenster entzünden. Nicht das Holz hielt, sondern das Erzählen. Und damit hielt auch die Frage, wie eine Nacht voller Schläge die Welt in Bewegung versetzen konnte. Die Fox-Schwestern lebten in einer Zeit, in der die Welt lernte, über weite Strecken in Zeichen zu sprechen. Der Telegraph schrieb Wörter in Punkte und Striche und die Klopfzeichen schrieben Botschaften in Schläge und Pausen. Zeitungen vervielfachten diese Zeichen und trugen sie in Küchen, Salons und Bahnhöfe. So entstand ein Kreislauf. Geschichten erzeugten Neugier. Neugier erzeugte weitere Geschichten. Manches war wahr, manches Wunsch, manches Täuschung. Aber alles zusammen zeigte, wie schnell ein Funke zur Flamme werden kann. In vielen Häusern kippelten später Tische und es klang, als liefen kleine Füße unter der Platte entlang. Manche Runden machten daraus ein Gesellschaftsspiel, andere einen ernsten Trostraum. Überall war das Geräusch das gleiche. Ein kurzer, trockener Schlag, der nur dann Bedeutung hatte, wenn ihm Menschen zuhören wollten. Aus Holz und Erwartung wurde Sprache. Aus Sprache wurde Bewegung. Und aus der Bewegung wurde ein Kapitel Geschichte. Wenn ein Ort eine Geschichte trägt, klingt er anders. Das Farmhaus von Heightsville klang in jener Nacht wie ein Resonanzkörper für etwas, das größer war als vier Wände. Es war die Mischung aus kindlicher Neugier, elterlichem Staunen, nachbarschaftlicher Anteilnahme und einer Zeit, die Zeichen liebte. Darin steckte Kraft, die Kraft, Menschen zu verbinden und die Notwendigkeit, klug zu prüfen, was verbindet. Zwischen funkelnder Hoffnung und nüchterner Prüfung fand die Bewegung ihren Weg. Die Fox-Schwestern waren Kinder, als alles begann. Später wurden sie Zeuginnen einer Idee, die sie selbst überragte. Aus Klopfzeichen wurde eine weltweite Welle. Jahre danach kam eine späte Beichte. Dann erneut Widerspruch. Was blieb, war nicht ein eindeutiger Schluss, sondern ein Echo. Geschichten besitzen Macht. Sie können trösten, irreführen, aufrütteln, Fragen schenken. Die Nacht von Heightsville erinnert daran, wie vorsichtig und wie staunend Menschen mit Geräuschen umgehen, die mehr versprechen als einen Ton und wie aus einer wackeligen Diele Weltgeschichte werden kann.